Musik ist der Jackpot sensorischer, kognitiver, motorischer und belohnender Reize durch Klang, sagt die Hirnforscherin Nina Kraus. Und das Tolle, so einen Jackpot kann jeder von uns jede Sekunde am Tag bekommen. Dank Radio, dank diverser Streamingdienste, dank CDs, dank des Internets. Verschiedene Studien zeigen, Musik kann wahnsinnig viel bewirken. Zum Beispiel, wenn Frühgeborene von ihrer Mutter oder ihrem Vater vorgesungen bekommen, dann verbessern sich ihre Lebenschancen. Wenn Häftlinge in Justizvollzugsanstalten an Musik- und Kunstkursen teilnehmen, dann sinke die Rückfallquote auf null, sagt Christopher Bailey von der Weltgesundheitsorganisation WHO, der entsprechende Fallstudien dazu kennt. Das alles hier steht in dem Buch »Die Macht der Musik«, über ihre Kraft, unser Leben glücklicher und unsere Gesellschaft gerechter zu machen. So lautet der Untertitel des Buches, das im DVA-Verlag erschienen ist. Geschrieben hat es der Journalist und Musikliebhaber Ulrich Fichtner. Und mit ihm habe ich im Vorfeld der Sendung reden können. Ein Kapitel im Buch, Herr Fichtner, heißt »Kein Mensch ist unmusikalisch«. Das ist mal eine Ansage, Herr Fichtner.
So gut wie kein Mensch ist unmusikalisch, sagen wir so. Es gibt das Krankheitsbild der Amusie, nennt sich das. Mhm. Davon ist 1% etwa, vielleicht ein bisschen mehr, der Menschheit betroffen. Alle anderen sind es nicht. Interessanterweise ist es aber so, dass bei Umfragen herauskommt, dass Menschen, die sich für unmusikalisch halten, es sind 16 bis 17% der Menschen, halten sich für unmusikalisch. Und davon sind eben 99% sind es nicht, sondern die sind sehr wohl musikalisch. Wir sind insofern alle musikalisch, weil wir es sein müssen. Wir könnten sonst gar keine Sprache lernen. Wir könnten nicht kommunizieren, weil letztlich alle unsere Kommunikation sind diese Lautbildungen und der Prosodie, sagt man im Fachwort, also Sprachmelodien und so weiter. Die sind uns eingeschrieben, evolutionär. Insofern sind wir eben ausgestattet zur Musik und geboren für die Musik, sagen inzwischen auch viele Musikwissenschaftler und neurologische Forscher. Und haben es deshalb leicht, Musik aufzunehmen. Und selbst wenn Leute sagen, sie sind unmusikalisch, dann meinen sie in der Regel nur, sie hatten leider nie die Gelegenheit, geschult zu werden oder an der Hand genommen zu werden. Das ist ja auch ein großes Anliegen dieses Buches, dass wir gucken, dass alle Kinder wirklich mit Musik in Berührung kommen und jeder zumindest Angebot dieses Glücks bekommt. Was dann daraus wird, das kann man natürlich nicht sagen, aber so wie es im Augenblick ist, dass wir eben in unseren Schulen Musikunterricht und dergleichen eher abschaffen oder zurückdrängen, ist sicher keine gute Idee.
Jetzt ist es ja so, die Macht der Musik ist nicht nur immer eine positive Macht. Also Stichwort, sie kann ja ideologisch auch missbraucht werden. Ich denke da an China zum Beispiel, an solche Staaten.
Natürlich, und wir können auch an Deutschland denken, wo natürlich in den 30er Jahren und in der nationalsozialistischen Bewegung auch sehr viel gesungen wurde vor allem und gleichgeschaltete Sängerbünde sich da auf den Führer haben einschwören lassen. Aber es stimmt, und natürlich, es liegt ja auf der Hand, ich habe das auch selber aus eigener Ansicht als Reporter erlebt, in diktatorischen Staaten, wie da Musik verwendet wird. Trotzdem wollte ich mich in meinem Buch, es ist im Buch vorhanden, aber ich wollte mich eigentlich auf die positive Seite konzentrieren, weil das andere wäre dann ein sehr politischer Ansatz.
Jetzt ist ja auch künstliche Intelligenz ein sehr wichtiges Thema in diesen Tagen. Welche Auswirkungen und welchen Einfluss hat sie denn in puncto Macht der Musik?
Also sie hat erstmal die große Auswirkung natürlich auf die Musik und das Musikgeschäft an und für sich. Ich kannte mal jemanden, der hat fürs Radio so Jingles gemacht und hat die verkauft und hat davon sehr gut gelebt. Weil jedes Mal, wenn einer seiner Jingles in einer Sendung gespielt worden ist, hat er Geld verdient. Ich glaube mal nicht, dass das künftig noch waschechte Komponisten machen werden, sondern da liegt es doch sehr nahe, dass man Maschinen solche Sachen machen lässt. Da gibt es schon einen großen strukturellen Bruch, der aber, das finde ich schön, dass Sie diese Unterscheidung machen, mit der Macht der Musik vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. Ich erinnere mich, dass ich gerade neulich auch in einem Video einen Rant, wie man heutzutage so schön sagt, gesehen habe, wo ein Popkomponist sich wahnsinnig aufgeregt hat über die ganze Angst vor der KI und so weiter. Und der dann in seiner Wutrede sich so reingesteigert hat und gesagt hat, guckt euch doch mal die Popmusik der letzten 20 Jahre an. Die klingt doch jetzt schon, als wäre sie von KI komponiert worden. Also war eine Bösartigkeit von dem. Aber ist schon was dran. Es könnte sein, dass auch das durch KI und durch diese neuen Möglichkeiten die Lust auf Musik machen und auf konkretere Musik und auf das Erlebnis von in Anführungszeichen echter Musik wieder mehr Attraktivität gewinnen kann. Da gehe ich sogar von aus. Und ich glaube auch, dass es sozusagen auf der Werkeseite, wenn man es so nennen will, die echte Musik wird immer besonders bleiben und Komponisten, Komponistinnen, die da Ideen haben und uns immer wieder überraschen mit ihren harmonischen Besonderheiten, werden weiterhin erfolgreich sein. Und ich sehe bislang nicht, dass künstliche Intelligenz mehr könnte als nachzuahmen.
Jetzt haben Sie auch viele Bücher und eben Studien gelesen rund um die Macht der Musik. An welchen Ecken und Enden muss denn da eigentlich noch geforscht und auch gefördert werden, Ihrer Meinung nach?
Also geforscht werden muss noch sehr viel, weil das Gehirn eine unglaublich komplizierte Baustelle ist. Und selbst wenn man jetzt inzwischen weitergekommen ist und Fortschritte macht, was manche Funktionsweisen unseres Hauptcomputers sozusagen angeht, ist man doch noch ziemlich am Anfang mit vielem. Und viele dieser Transformationsprozesse, wie dann aus elektrischen Impulsen dann eben diese Hormonausschüttungen werden und warum wir so und so fühlen und was das alles so auslöst, es sind da große Fortschritte gemacht worden, aber wir sind noch weit davon entfernt, die Sachen dingfest gemacht zu haben. Das ist das eine. Das heißt aber trotzdem, dass wir sehr wohl jetzt mit großer Sicherheit davon ausgehen können, dass Musik diese vielen günstigen Wirkungen auf den Menschen hat und dass zum Beispiel Kinder, die regelmäßig Musikunterricht haben, in allen Schulfächern besser werden, nur mal ein Beispiel, und auch sich in ihrer Persönlichkeit besser entwickeln, charakterlich sich besser entwickeln. Für all das gibt es inzwischen gute Studien und daraus leitet sich ja die Folge praktisch von alleine ab. Wenn ich weiß, dass Schüler wirklich sehr davon profitieren, aber nicht nur Schüler, sondern auch letztlich alle Menschen, dann stellen sich Fragen an die gesellschaftliche Organisation, ob und wie ich die Musik fördern kann, wie ich sie mehr ins Leben bringen kann. Und da ist eben, fühlt sich Deutschland immer natürlich sehr weit fortgeschritten, ist es ja auch. Die Ausstattung in Deutschland mit Musik und mit Musikinstitutionen, mit Orchestern und mit allem ist sehr gut. Nur haben wir uns vielleicht auch ein bisschen, wie so oft, auf den Lorbeeren ausgeruht und vergessen eben diesen ganzen frühkindlichen Bereich, was man da alles machen kann, den schulischen Bereich. Und da müsste noch sehr viel mehr geschehen. Ich gehe ja so weit zu sagen, wenn man die Forschungsarbeiten, die wir jetzt haben und die sich sicher noch genauer ausdifferenzieren werden, wenn man die richtig ernst nehme, dann müsste man eigentlich ganz anders an dieses Thema rangehen. Dann könnte auch der ganze Gesundheitsbereich nicht so bleiben, wie er ist. Mhm. Also wenn Sie wissen, dass zum Beispiel Singen wirklich deutliche Präventionseffekte auf den Menschen hat, dass Leute, die regelmäßig singen und im Chor sind und so, dass es denen besser geht, dass die weniger krank werden und solche Dinge, da muss man natürlich irgendwann drüber nachdenken, okay, dann gibt es das Singen auf Rezept. Solche Vereine gibt es auch schon, die das fordern und ich glaube, die haben recht. Und wenn die Krankenkassen für Massagen aufkommen, dann sollten sie bald auch für Singen und für Konzertbesuche aufkommen, was es übrigens, glaube ich, in Amsterdam schon gibt.
Und wenn man das alles weiß und liest in Ihrem Buch, dann kam mir sofort der Gedanke, da geht es mir wie beim Thema Klima. Vor 30 Jahren wurde schon gewarnt über die Auswirkungen und wir kriegen es heute immer noch nicht geregelt, dass alle einen Konsens haben. Also das ist dann doch eher traurig.
Das stimmt, aber ich bin ein zuversichtlicher Realist, versuche ich jedenfalls zu sein. Es ist nicht ganz hoffnungslos. Die schönste Parallele ist eigentlich die zum Sport. Wenn Sie mal bedenken, 1950 gab es in Deutschland wahrscheinlich noch kein einziges Sportstudio, sondern die Leute wussten vielleicht auch noch gar nichts von den großartigen Vorteilen, die es hat, wenn man Sport betreibt. Das hat dann wirklich durch diese Prozesse, dass es Forschung gibt, dass das in die Gesellschaft reinkommt und dann populär gemacht wird durch Stars und all diese Dinge. So ist der Sport langsam in unser Leben hineingesickert über Jahrzehnte. Und heute ist der Sport eine der größten Mächte in unserem Alltag. Alle machen Sport, überall gibt es die Sportstudios. Es ist durchaus möglich, dass wenn diese vielen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Musik und ihre guten Wirkungen Kreise ziehen und die Leute erreicht und sie wirklich verstehen, okay, ich kann da was für mich machen und es tut mir gut und es tut meiner Umgebung gut und es tut eigentlich der ganzen Gesellschaft gut, dann ist es sehr gut möglich, dass sie weiter fortschreitet und ähnlich wie der Sport eine immer größere Rolle im Alltag spielt und uns dabei hilft, glücklichere Menschen zu werden.
Das ist eine schöne Vorstellung. Vielen, vielen Dank, Herr Fichtner, für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.